SWR 2 Podcast.
Ineas, sagt dieses Geräusch was?
Isst du das mit Glocke?
Nein, ich packe es nur mit Glocke aus. Ich bin gerade noch dabei, meinen Nikolaus von dieser Woche zu essen. Und ich habe ein kleines Experiment gemacht, wo ich wirklich dachte, das muss ich dir auf jeden Fall erzählen. Und zwar wollte ich diesen Nikolaus, ich habe ihn hingelegt, mit einem Hammer zertrümmern. Was ist passiert? Es war ein schwerer, nicht gusseisern, aber auf jeden Fall ein metallener Hammer. Ich habe draufgehauen. Es ist nichts passiert. Was für eine krasse Stabilität haben bitte Nikoläuse?
Ein unzerstörbarer Nikolaus?
Ja.
War der von diesem Jahr?
Mir haben auch schon Leute geschrieben, ah ja, das ist das Schwermetall in den Nikoläusen. Nee, der war von diesem Jahr, aber ich war wirklich begeistert. Vielleicht ist es eine perfekte Kugel innen drin oder es ist ein Kreis. Ich weiß auch nicht, was sie damit gemacht haben. Mich würde mal interessieren, wenn ihr gerade ein Forschungsthema sucht, Standfestigkeit von Nikoläusen, warum das so ist. Gleich zum Beginn dieser Faktabfolge, wie wäre es mit einem neuen Themenvorschlag?
Deine Zähne sind aber noch dran, alle.
Ja, das Essen, dann geht's, wenn es kaputt ist. Also vielleicht ist das auch eine besondere Art von, wie sagt man?
Verzehrschutz?
So kann man es auch sagen. Ich wollte eigentlich sagen, eine besondere Art von Material. Dieses Wort habe ich gesucht. So.
Dieses aber Fachwort,
Leute,
ja.
Nächstes Fachwort, was mir entfallen ist. Ineas, schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns wieder hören.
Ja, Julia ist auch da, offensichtlich mit allen Zähnen. Und ihr seid auch da, das ist cool. Haben wir schon gesagt, dass es fucked up hier ist? Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, sie haben es auch schon im Titel gelesen, möglicherweise. Ja, womit hast du dich diese Woche beschäftigt, Ineas? Wir gucken ja immer, was so passiert ist und was uns ins Auge gesprungen ist an kurioser Wissenschaft.
Ich bin in der Zeit zurückgereist, natürlich nur gedanklich. Ich lade dich ein auf eine kleine Zeitreise. Wir befinden uns in Rom, in der Kaiserzeit. Aber Zeitreise mit Quiz. Wann war die römische Kaiserzeit?
Weiß ich natürlich. Das war doch Jesus davor. Warte, 753 rumschlüpft. Oh Gott, hilf mir.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin in Geschichte total schlecht. Aber die Kaiserzeit ist einfach zu datieren. Da könnt ihr euch merken, ungefähr null. Also genau das Jahr 27 vor Christus, aber ungefähr null. Das ist schon mal gut.
Okay.
Also damals in Rom, in der Kaiserzeit, was hat man gemacht, wenn man frei hatte? Da ist man ins Kolosseum gegangen und hat sich dort ein schönes Spiel angeguckt. Und mit Spiel meine ich Abschlachten von Tieren. Das hat da eine gewisse Tradition, ist aber dann in der Kaiserzeit total ausgefreakt. Da mussten Löwen und Panther gegeneinander antreten und sich zerfleischen und nicht nur ein oder zwei, sondern 100 oder 1000. Aber wenn es ein besonderes Fest gab, tausende Tiere wurden da abgeschlachtet, zum Beispiel als Rahmenprogramm von einem Gladiatorenkampf. Oh, und diese Liste an Tieren, die da getötet wurde, ist lang und auch exotisch. Tiger, Straußen, Antilopen.
Sind und nicht jetzt sogar irgendwie Tierarten ausgestorben deswegen?
Ja, habe ich auch gelesen. Das Ganze, dass das rund um das Kolosseum Tierarten deswegen ausgestorben sind. Die haben ja bis in Afrika Tiere da leer geräumt. Also keine witzige Meldung, aber doch, sie wird noch witzig.
Okay.
Denn jetzt wurden neue Knochen gefunden im Kolosseum.
Also nicht neue, die jetzt erst dahin gekommen sind, sondern welche, die damals schon waren, aber die man noch nicht entdeckt hatte?
Genau.
Okay.
2000 Jahre später hat man die Abwasserleitungen untersucht, das wollten die eigentlich machen. Und dabei wurden im Keller vom Kolosseum Knochen von Dackeln gefunden.
Oh nein! Aber also schon so richtig, wie die heute aussehen? So lange Wirbelsäule, kurze Beine?
Ja, genau.
Oh krass. Okay, sind das die berühmten Kampfdackel oder? Oder gibt es einen Grund, warum sie noch Keller
haben,
sind?
Weiß man nicht. Sie haben wohl kaum gegen die Löwen gekämpft, da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Die WissenschaftlerInnen vermuten, wahrscheinlich wurden im Kolosseum theatergleich Jagdszenen nachgespielt und zu einer guten Jagd gehörte damals auch schon ein Tackle.
Okay, Tackle. Ah, stimmt, Tackle nennt Dackel, man die auch so im Jägerjargon, glaube ich, ne? Das sind die Tackle. Okay, aber ich muss sagen, wenn du sagst, die haben wahrscheinlich nicht gegen die gekämpft. Also ich habe neulich, eine Freundin von mir ist Jägerin und die hat mehrere Hunde und einer ist auch so ein kleiner, ich weiß nicht, ob es ein Dackel ist, auf jeden Fall sehr klein. Und sie meint, mit dem geht sie auch Wildschweine jagen. Also ich glaube, die können mehr, als wir denken.
Ich habe mich ein bisschen eingelesen in die Dackelkunde und habe festgestellt, Dackel sollen Dachse und Füchse aus ihrem Bau treiben, aber nicht angreifen, sondern nur aufscheuchen. Und Füchse lassen sich schnell aufscheuchen, aber so ein Dachs, der nicht. Der stellt sich gern dem Dackel und dann kann es das passieren, dass du beide halt ausgraben musst. Den Dackel und den Dachs.
Also weil sie dann tot sind, oder was?
Weil sie sich da drin verkeilt haben, gegenseitig.
Oh, krass. Dass man sie ausgraben muss. Okay, deswegen haben die immer auch eine Schaufel dabei, die Jägerinnen und Jäger, oder?
Ich glaube, heute werden Dackel nicht mehr so für die Jagd eingesetzt. Wahrscheinlich hier bei euch Leute auch nicht. Wenn ihr einen Dackel habt, wahrscheinlich selten zur Jagd, eher als Haushund.
Oh, warum nicht? Aber so mal, wenn du sagst, der Dackel, also eigentlich ist das doch voll klug, weil wenn man mit denen auf die Jagd geht, dann flüchten die Tiere vielleicht nicht so krass, sondern werden halt nur so aufgescheucht, dann kann man sie halt besser stellen, oder?
Ganz genau, das ist auch ein Dackel-Einsatzgebiet.
Ja, okay.
Ich habe mich informiert beim Internationalen Rassejagd-Gebrauchshundeverband. Ein tolles Wort für Galgenmännchen oder für Glücksrad. Ich kaufe ein E und ein A und ein U. Ja. Ich las in einer Dackel-Doku auf Arte.
Du lasst in einer Doku?
Ja, in dem Begleittext dazu.
Ach so.
Ich habe sie mir nur im Teletext durchgelesen. Wo glaubst du, leben die meisten Dackel heutzutage?
Ich würde sagen in Deutschland.
Habe ich auch gedacht, aber die leben in Japan.
Oh, interessant. Ja, okay, zählen Corgis auch zu Dackeln?
Nächste Frage bitte.
Okay, also Japan.
Wo werden wir schon gegenseitig uns quizzen? Wie heißt denn ein Dackel auf Englisch?
Dachshund.
Genau, sehr einfach. Gerne auch schön britisch ausgesprochen, ein Dachshund.
Dachshund, ja, sorry, my British is not
man,
the
man kann aber auch sagen, und das finde ich so gemein, Wiener Dog oder Sausage
ja,
Dog.
Ja. Die werden auch an Halloween ganz oft verkleidet als Hot Dogs, ne? Dass sie rechts und links dann so Brotscheiben kriegen und in der Mitte ist der Hund. Habe ich schon öfter gesehen.
Ihr habt letztens hier über das Maskottchen der Fußball-WM in Katar gesprochen. Mhm. Wie hieß das nochmal? Leith Aldin oder so?
Nee, ich muss noch mal kurz nachgucken.
Egal, jedenfalls ja so ein Tuch, ne? Irgendwie etwas abstrakt vielleicht, ein schwebendes Tuch, da lobe ich mir doch das Maskottchen der Olympischen Spiele von 72. Gut, die kennt man jetzt eher wegen des Attentats.
Ja. Ja.
Das wird echt kein lustiges Gespräch hier. Aber das Maskottchen von diesen Olympischen Spielen war jedenfalls ein Dackel.
Ach nein, das wusste ich gar nicht.
Die haben sich damals überlegt, wahrscheinlich, ich war nicht dabei, so typisch deutsch. Typisch München, oh, sind beweglich, ja. Passt zum Athleten. Nehmen wir einen Dackel,
gell? Ja, super.
Und bevor das irgendwie kitschig oder doof werden konnte, das haben die, glaube ich, damals auch auf dem Schirm gehabt, aufpassen, das könnte, haben sie einen bekannten Grafikdesigner, den Otto Eicher, engagiert. Der hat auch das Logo und die Plakate entworfen. Und der hat diesen Dackel entworfen, 2D damals. Und der ist relativ cool geworden. Türkis, blau, grün, lila, orange gestreift. Ich finde, das ist ein cooler Dackel geworden.
Oh, auf jeden Fall. Ich guck ihn mir gerade an. Okay, richtig schön. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, jetzt gerade Laib heißt das Maskottchen.
Laib, war ich ja nah dran. Ja. Jedenfalls, was man alles so findet, wenn man in der Abwasserleitung rumprockelt, ich frage mich, ist das überhaupt, wie viel Interpretation ist dabei, wenn die Leute jetzt in 2000 Jahren in meiner Abwasserleitung rumprockeln? Was finden die da und welche Schlüsse ziehen die? Wahrscheinlich sagen sie, oh mein Gott, er lebte unter Tage und ernährte sich von Katzen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was hat man dann so anhand der Knochen da sich zusammenreimt. Vielleicht waren die Dackel auch nur zufällig im Kolosseum, wer weiß.
Ja, und also vor allem, wenn sie in der Kanalisation sind. Vielleicht waren sie auch zum Rattenjagen da oder es war ein kleines Dackelbaby, was irgendwann mal in die Kanalisation gefallen ist und nicht mehr rauskam, wer weiß.
Oder die wohnten da. Eher unwahrscheinlich.
Wir haben wieder Post von euch bekommen und zwar von Fridolin.
Hallo, liebes Fakt-Up-Team. Vorerst einmal vielen Dank für die vielen Stunden guter und informativer Unterhaltung. Es ist immer eine Freude, euch zuzuhören. Mich würde mal interessieren, ob man jetzt bei der kalten Luft einen Pups ebenso sehen kann wie den eigenen Atem. Und wenn nicht, warum nicht? Ich dachte, das ist ein passendes Thema für euch bei Fakt-Up. Ich freue mich auf eure Recherche, sage vielen Dank und viele Grüße, Fridolin vom Bodensee.
Du musst mich vorwarnen.
Ja, Fridolin vom Bodensee, vielen Dank für deine Nachricht und deine Frage. Ne, wenn ihr auch irgendwie eine Frage habt, zu Hause 0174-432-1508 ist unsere WhatsApp-Nummer, steht auch nochmal in den Shownotes. Und ihr findet natürlich Ineas und mich und auch Sina auf Instagram, könnt uns schreiben oder auch faktup@swr2.de. So, jetzt aber zurück zu Fridolin.
Verdauungsthemen doch bitte lieber an die Funktionsadresse.
Okay, aber zurück zu dir, Fridolin, und deiner Frage. Sieht man Pupse im Winter? Und wenn nein, wollen wir natürlich auch erklären, warum nicht. Wir können schon mal vornherein klären, man sieht Pupse eher tendenziell nicht. Aber wir werden ja nicht fucked up, wenn wir jetzt nicht hier einfach einen Punkt setzen und dann sagen, okay, tschüss, Fridolin, weiter geht's. Was sieht man eigentlich beim Atem? Es ist ja, wenn du ausatmest, ist feucht, ne? So in deine Hand rein. Da, also die Handfläche wird ein bisschen feucht und das ist auch das, was wir hauptsächlich sehen beim Atmen.
Ja, okay, kann ich bestätigen. Ich wüsste jetzt nicht, wie das beim Pups ist, weil ich mir selten in die Hand gepupst habe, muss ich sagen. Aber ich lasse mich gerne, unterhalten. Erzähl mir von deinem Experiment.
Nee, genau, also man sieht vor allem, weil die Luft, die wir in uns drin haben und die ausatmen, da ist auf jeden Fall Wasser drin, weil warme Luft kann Wasser sehr gut binden. Und wenn dann die warme Luft ins Kalte kommt, dann kann das Wasser in der Kälte kondensieren und das wird dann eine Wolke. Okay, das war jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, aber Prinzip von Verdunsten und Kondensation.
Also ich sehe im Wesentlichen Wassertröpfchen, das ist das,
du
was
siehst
die Wolke
Wassertröpfchen, genau.
Macht. Ja, okay.
Genau, und jetzt
die Wolke
ist eben die Frage,
zu einer Wolke macht.
So, Wassertröpfchen, ja, das stimmt, das ist ja auch am Himmel so, das sind kleine Wassertröpfchen, genau. Genau, so jetzt, Pups. Frage, wie feucht ist so ein Pups? Ein Pups ist üblicherweise eher weniger feucht, man sagt ja auch furztrocken, nicht wahr?
Ob das daher kommt?
Möglicherweise.
Vielleicht.
Ne, also in so einem Pups ist vor allem Stickstoff, Wasserstoff, Methan, Kohlendioxid, Schwefelverbindung, ist aber üblicherweise nicht so viel Feuchtigkeit drin. Also das ist schon mal ein Aspekt, weswegen man die im Winter
By the way, Feuchtigkeit ist ein Begriff aus der Werbung. Das ist kein Element, ne? Also wenn du aufzählst oder chemische Verbindungen, Wasserstoff, Stickstoff, Methan und Feuchtigkeit.
Und Feuchtigkeit. Nein, das ist das Element ganz unten rechts. Na, wie auch immer. Genau,
es ist kein Wasser drin oder wenig.
Es ist kein Wasser drin oder wenig, genau. Und das zweite Problem, was wir auch im Winter haben, wir haben sehr viele Klamotten an. Das heißt, wenn das
jetzt
Ding entfleucht, jetzt fällt es ja auch auf, dann wird das relativ gut überall da drin verteilt und verliert sich. Und also so eine konzentrierte Wolke haben wir dann sowieso meistens nicht mehr. Ne? Das kommt dazu. Also wir haben das Problem, wir sehen es nicht aufgrund von Kondensation. Und also aufgrund von, weil da ja dann, keine Ahnung, wie bei Rauch oder so aus dem Auto was rauskommt, ist da ja üblicherweise auch nicht so. So, aber es gibt einen
Rauch.
Fall.
Wenn bei euch aus dem Auto Rauch rauskommt, fahrt rechts ran. Außer in England.
Warum?
Da würde ich links ranfahren.
Ach so, oh ja, ich dachte gerade, rauchen Autos in England? Wie auch immer. Also ein Fall gäbe es, und zwar wenn du mit einer Wärmekamera, ne, weil Wärme sieht man, ein Pups ist wärmer als normalerweise die Oberfläche der Haut, dann könntest du es sehen. Wärmekamera und dann zu Menschen gehst, die nackt sind, also beim Eisbaden, dann könntest du auch im Winter auf der Wärmebildkamera Pupse beobachten.
Ist das eine gute Idee, zum Eislaufbaden nackt hinzugehen und dann eine Wärmebildkamera mitzunehmen?
Nein, es ist ja keine Kamera. Ich meine,
entschuldigen
keine
Sie,
Aufnahme.
Filmen Sie da? Nein, es ist nur eine Wärmebildkamera.
Aber wenn ihr den Beweis sehen wollt, es haben natürlich schon Menschen gemacht. Ne? Natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen von der Maus, Ralf Kaspers, der ist mit jemandem mit einem nackten Hintern in ein Kältehaus gegangen und mit einer Wärmebildkamera. Und da könnt ihr euch angucken. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Andere Frage wäre natürlich, gibt es irgendwas anderes, was man tatsächlich irgendwie sichtbar machen könnte? Wenn wir uns angucken, da ist ja Methan drin. Ich meine, dass Methan
ist
ja irgendwie
unsichtbar?
Aber bei minus 162 Grad flüssig wird. Vielleicht könnte man ein Pfützchen beobachten. Ich weiß nicht, wie realistisch das jetzt ist, aber
wenn es sehr kalt ist beim Eislochbaden.
Minus 162 Grad. Ja. Auf dem Mars, vielleicht ist das ein Problem, was wir noch gar nicht für die Marsbesiedlung auf dem Schirm haben. Temperatur Mars, Moment. Minus 63 Grad. Ah, okay.
Also, liebe Astronautinnen und Astronauten, feuerfrei.
Feuerfrei. Wir kommen direkt zu einem verwandten Thema. Ich habe einen Sound mitgebracht. Pass auf. Oder noch einen anderen? Über was reden wir?
Es ist eine Folge mit einem sehr erwachsenen Humor, finde ich.
Ja. Nee, aber das ist ja wirklich ein Geräusch.
Ja, du möchtest jetzt nicht, dass ich ernsthaft rate, was wir da hören. Es ist ja ein verwandtes Thema, lass mich nachdenken. Nein, ich komme nicht drauf.
Weihnachtsmarkt, ihr habt schön eure Wurst geholt, ihr müsst dann noch eine Soße drauf machen.
Okay, ja, es ist Ketchup oder Senf oder so.
Genau. Ketchup oder Senf, darüber möchte ich noch sprechen, weil es haben sich Leute wissenschaftlich angeguckt diese Woche, was da denn für eine Mathematik dahinter steckt, dass Ketchup, wenn man ihn aus der Tube drückt, so rumsplättert und was man da denn besser machen könnte. Wir sprechen also mal wieder über die Dynamik von Flüssigkeiten. Es geht um eine Studie, um einen Aufsatz von Leuten von der Uni Oxford. Und ein kleiner Disclaimer, das Ding ist noch nicht peer-reviewed. Heißt, hat einen sehr schönen Namen, Dynamics of Compressible Displacement in a Capillary Tube, also Dynamik der weiß nicht, kompressierbaren Verschiebung in einem Kapillarrohr oder so. Es ist halt dann irgendein mathematisches Modell, was da rauskommt, ne? Und da ist ja immer die Frage, wie realistisch das am Ende ist, oder? Also, Ineas, du als Mathematiker guckst da wahrscheinlich sehr kritisch drauf.
Ja, auch als Nicht-Mathematiker sollte man sich bei Modellierung immer kritisch sowas angucken. Ja. Also immer, wenn was gerechnet wird. Du hast ja keine Chance, was zu berechnen, wenn du nicht sagst, ich gehe mal davon aus, die und die Formel beschreibt das hier ganz gut.
Ja.
Und meistens, wenn es sehr kompliziert ist, zum Beispiel Flüssigkeiten, Gase, Strömungen und sowas, ist ein Modell immer irgendwie grob. Also ohne, dass ich jetzt diese Ketchup-Studie gelesen habe, würde ich sagen, es gibt bestimmt in der Community der Forschenden zum Thema Ketchup ganz viele, die sagen werden, nein, das kann man so nicht modellieren, das muss man anders machen, denn der Einfluss ist da gar nicht berücksichtigt oder anders berücksichtigt. Anyway, das ist dann für Expertinnen und Experten.
Ja,
aber ist denn da was rausgekommen bei der Ketchup? Also was haben die
untersucht? Sie haben Vorschläge.
Sie haben gerechnet.
Sie haben gerechnet und sie haben tatsächlich auch Experimente gemacht, indem sie tatsächlich eine kleine Kapillare, also eine, wie sagt man, ein kleines Stück Rohr genommen haben und vorne was drin, Ketchup-mäßig, und hinten dann Gas reingepresst haben. Also das haben sie schon gemacht. Uns ist auch was rausgekommen. Ich möchte aber erstmal drüber sprechen, dass es nicht das erste Mal ist, dass sich Menschen mit Ketchup beschäftigen in der Forschung, weil Ketchup ist eine total problematische Flüssigkeit. Die hat nämlich keinen Bock auf die Newton'schen Überlegungen. Ketchup ist nämlich ein nicht-Newton'sches Fluid.
Ah, das auch. Okay.
Das
ja,
auch.
Natürlich, natürlich.
Ja. Du sagst natürlich, wir können dir vielleicht einmal erklären, was ist ein total einfaches Newton'sches Fluid, was sich an alles hält? Wasser, oder?
Ja, und das, obwohl Wasser ja ansonsten total strange ist. Wasser gibt der Forschung noch Rätsel auf, anderes Thema. Aber wenn es so um Newton'sche Fluide geht, also wenn man das mal übersetzt, heißt das Flüssigkeiten, die sich an eine Idee von Newton halten wollen. Dann geht es darum, was passiert, wenn ich, soweit ich weiß, irgendwelche Kräfte, ich glaube Scherkräfte drauf wirken lasse.
Also Scheren in dem Fall hat nichts mit Schafen zu tun, habe ich auch gelernt. Es gibt Scherkräfte in der, ja, egal.
Also Scherung, eine Scherung, ja. wenn ich, was wäre ein Beispiel für Scheren? Also wenn ich so ein Buch nehme und ich schiebe, so, es liegt auf dem Tisch und ich drücke auf den Deckel, aber ich drücke nicht von oben nach unten, sondern ich schiebe sozusagen den oberen Deckel parallel zur Tischoberfläche. Das ist eine Scherung. Und wenn ich solche Kräfte auf eine Flüssigkeit anwende, und sie sich dann nicht verändert in ihrer Flüssigkeit, in ihrer, wie nennt man das, in ihrer Zähflüssigkeit, dann ist es Newton'sch.
Genau.
Und nicht Newton'sch ist das dann, wenn sich, und das ist wirklich cool.
Wenn sich's anders verhält, ne?
Wenn sich dann plötzlich anders verhält. Also ich drücke da irgendwie drauf, ich schere darauf rum, ich presse das und plötzlich ist dieses Zeug flüssiger oder fester.
Genau. Man kennt das ja zum Beispiel von diesen Stärke-Wassermischungen, ne? Dass, wenn man so draufhaut, wird das auf einmal so ganz solide. Das ist zum Beispiel die eine Richtung, in die sich so ein Ding nicht Newton'sch verhalten kann. Und das andere ist eben zum Beispiel Ketchup, Spätzleteig, Pudding. Die werden nämlich etwas, ja, flüssiger ist das falsche Wort, ne? Aber sie sind besser verformbar, fließbarer, wenn Kraft auf sie einwirkt. So, das ist auf jeden Fall bei Ketchup auch so. Und das ist auch das Problem an dem ganzen Teil, ne? Mit dem Klatschen hinten drauf und dann splattert alles raus oder ich will es irgendwo hin bewegen. Ketchup ist ein sehr, sehr problematisches Ding, was wir uns da immer auf unsere Bockwurst draufschmieren und wir sind uns dessen gar nicht bewusst. So. Und jetzt haben sie sich eben auch angeguckt, wie können wir damit umgehen?
Wir haben sehr viele schöne Zitate in dieser Folge. ein sehr problematisches Ding, was wir uns auf die Bockwurst rausschmieren.
So, also, die haben sich jetzt angeguckt. Was passiert denn in dieser Flasche drin? Weil wenn ich hinten drauf drücke, nehmen wir keine Glasflasche, sondern eine Plastikflasche, dann drücke ich die Luft hinten zusammen. Die fungiert dann wie eine Sprungfeder und drückt auf den Ketchup. Aber dieser Ketchup, der wehrt sich, ne? Also der leistet einen Widerstand durch die Viskosität des Ketchups unter anderem, ne? Weil er eben nicht so irgendwo hinfließen will unbedingt. So, und diese Verhältnisse verändern sich aber, je nachdem, wie viel dann auch aus der Flasche raus ist und so weiter, wie viel muss ich drücken. Und dafür haben sie jetzt eben eine Formel gefunden. Und ich sag mal so, also der gesunde Menschenverstand wundert sich jetzt nicht, dass sie sagen, man soll behutsam drücken und man soll am Ende am besten den Deckel abschrauben und dann ganz behutsam es rausfließen lassen. Aber jetzt wissen wir, immerhin ein möglicherweise richtiges mathematisches Modell, mit dem wir das alles haargenau ausrechnen können.
Du hast ja gerade eben so ganz nebenbei gesagt, ihr kennt ja diese Wasserstärke-Gemische.
Mhm.
Kennt ihr die wirklich? Also, das ist wirklich cool. Das Rezept geht ungefähr so, ganz behutsam Stärke, zum Beispiel Maisstärke, in Wasser einrühren, bis ihr das Gefühl habt, das ist jetzt wirklich gesättigt. Und dann habt ihr so eine schlammige Matsche und wenn ihr dann ganz schnell darin rumstochert, wird die hart. Und wenn ihr ganz langsam den Löffel einführt, ist sie weich. Und ich habe gelesen, man könnte darauf auch laufen. Mhm. Aber ich glaube, da muss man nur sehr viel Schweinerei zu Hause machen. Jedenfalls cooles Zeug. Und diese Ketchup-Studie, kann man das für irgendwas anderes gebrauchen als Ketchup? Weil ich habe jetzt wenig Probleme mit Ketchup. Ich kriege den immer irgendwie da raus. Ich habe noch nie gedacht, oh, das ist aber ein Rätsel für die Wissenschaft.
Also man kann auf Ketchup Schwimmbädern kann man nicht laufen, ne? Weil das ist eben diese andere Form von nicht-newtonischer Flüssigkeit. Ketchup kann man dann sehr gut eintauchen. Tatsächlich haben die auch geschrieben, dass man ihre Forschung
Lifehack
benutzen könnte, immer wenn ein Gas etwas Flüssiges aus dem Weg drücken muss. Und zum Beispiel würde das ja dabei vorkommen, wenn man zum Beispiel sich überlegt, wie ein Vulkan ausbrucht oder wie man eine kollabierte Lunge vielleicht wieder aufpustet, hat er gemeint. Oder auch für die Speicherung von CO2 in, neues Wort gelernt, Aquiferen.
War das ein Punkt oder eine Frage?
Aquiferen? Weißt du, was das ist? Aquiferen.
Keine Ahnung, ich würde raten, Aqua, Wasser,
ja.
Fähre. Irgendein, keine Ahnung,
ein Kugel, Ort. Sphäre. Es sind irgendwie, also für die dauerhafte Speicherung, um der Atmosphäre CO2 zu entziehen, kann man sich überlegen, das in gasdichte geologische Formationen vielleicht einzuspeisen.
Fähr mit E, Aquifere,
ja,
von Tragen.
Genau. Ja, genau.
Wasserträger.
Ja, wie auch immer, es gibt wohl noch weitere mögliche Anwendungsbeispiele. Und für unsere Ketchupflasche heißt es am besten Deckel abschrauben und Sie sagen auch, Leute, ihr müsst mal diese komischen Ventile da weglassen. Einfach schön langsam schütten, dann wird es auch was mit dem Ketchup auf der Bratwurst beim Weihnachtsmarkt.
Bleiben wir in der Rubrik Kulinarisches, je nachdem, ob da Ketchup für euch dazu zählt oder nicht. Kocht ihr an Weihnachten was Besonderes? Ein tolles Menü vielleicht? Und habt ihr Angst, dass ihr das versaut, weil ihr es eben doch nicht so oft macht? Dann habe ich gute Nachrichten. Ihr könnt das mit einem Trick wieder ausgleichen.
Oh, okay, jetzt bin ich gespannt, weil bei mir passiert es öfter, dass ich an Weihnachten tatsächlich irgendwas koche, wo ich denke, oh, super fancy, hat eine Freundin von mir mal gemacht und dann ist so, ja, man hat halt einen Versuch. Also sag mir, wie funktioniert's?
Der Trick ist, leg eine Tischdecke drauf.
Nein,
das also reicht. Nicht auf das Essen, sondern auf den Tisch. Denn wenn man von einem Tisch mit Tischdecke isst, dann findet man das Essen besser. Das gibt eine neue Studie der Universität Kopenhagen her. Aha. Da haben WissenschaftlerInnen untersucht, ob eine Tischdecke beeinflusst, wie wir Lebensmittel wahrnehmen. Und die Antwort ist ja.
Okay, aber also ich sag mal, an Weihnachten hat man doch häufig sowieso eine Tischdecke auf dem Tisch.
Gut zu wissen, dass es dann einem schon mal besser schmeckt als ohne Tischdecke.
Muss ich da eine zweite drauflegen?
Das wurde wohl nicht untersucht, ob das okay. ein kumulativer Effekt ist, wo man sagt, lieber nochmal drei Tischdecken extra, dann schmeckt es besonders gut. Nein, sie haben einfach nur geguckt, das ist so eine typische Ambiente-Geschichte. Also die haben 250 Personen in einem Restaurant essen lassen und manche saßen an einem Tisch mit einer Tischdecke aus schönem Stoff,
ja.
Andere an einem Tisch mit einer Tischdecke aus billigem Papier und manche haben an einem Tisch ohne Tischdecke gegessen und danach sollten die Leute bewerten, wie war denn hier die Hauptspeise, wie war die Vorspeise, wie war das Dessert, wie war das gesamte Menü, wie ist der Service, wie ist das Ambiente und so.
Mhm.
Und dann kam halt raus. Egal welcher Gang, so grob Zusammenfassung, egal worum es ging, mit Tischdecke war alles besser.
Okay, also von Vorspeise über Dessert und Hauptgang war alles besser.
Alles besser, genau. Es gibt noch ein paar Details.
Ja.
Wenn ihr jetzt sozusagen da wirklich tief eintauchen wollt, das Hauptgericht und das Dessert, da ist es egal, ob ihr Stoff- oder Papiertischdecken habt, da gab es keinen Effekt. Aber die Vorspeise, wenn ihr bei der Vorspeise die Stofftischdecke hingelegt habt, dann ist das deutlich besser als mit der Papiertischdecke oder ohne. Und die hochwertige Stofftischdecke lässt euch auch besser finden, den Service in dem Laden, das Ambiente und überhaupt, wie war denn der ganze Abend? Ach, das war super. Eigentlich war es nur eine schicke Tischdecke, aber eigentlich war es ein toller Abend.
Okay, cool. Aber immerhin kam nicht raus, dass man zwischen den Gängen Tischdecke wechseln sollte, weil sonst kommt dieser Zaubertrick zum Zuge, dass man so ganz schnell die Tischdecke drunter rausreißen muss.
Dann wollen wir hoffen, dass die Tischdecke nicht aus einem nicht-Newtonschen Fluid besteht. Man reißt dran und plötzlich ist sie flüssig. Okay. Ja, das Studiendesign, was zwischen den Gängen passiert, wurde dort ignoriert. Es ist so eine typische, was beeinflusst meinen Geschmack wie Geschichte. Ja, da gibt es ja ganz tolle Sachen. Ich habe ein bisschen für euch zusammengetragen. Vielleicht könnt ihr das benutzen, vielleicht auch nicht. Erdbeermus finden wir auf einem weißen Teller deutlich süßer und viel intensiver nach Erdbeer schmeckend als auf einem schwarzen Teller.
Warum? Ich stelle die falschen Fragen, ich merke schon. Okay, weiter.
Es ist Psychologie. Es ist, dein Gehirn möchte es so.
Mhm.
Das war aber die beste Antwort früher im Chemieunterricht. Warum ist das so? Ja, die Moleküle wollen das. Die wollen gerne sich da so und so binden, die wollen gerne 8 Außenelektronen und so. Ja. Die wollen das hat immer gereicht. Die wollen sich gerne festhalten. Wenn man vergleicht, wie Speisen bewertet werden, die du entweder an einem schicken Tisch bekommst in einem Restaurant oder an einem schicken Tisch in einer Testkabine, dann sind Menschen eher bereit, etwas zu essen im Restaurant als in der Testkabine. Komisch.
Okay. Weil man eher davon ausgeht, dass im Restaurant was Ordentliches vielleicht reserviert wird.
Oder weil du denkst, ich sitze hier in einer Testkabine, ich habe keinen Hunger mehr, warum werde ich beobachtet? Ja. Also man weiß ja, dass alles mögliche einen Einfluss hat. Ne? Besteckteller, Gläser, Speisekarte, Musik. Und was ich daran komisch finde ist, seltsam ist doch, dass einem der billige Hamburger vom Schnellrestaurant trotzdem gut schmeckt, wenn du den Sonntagmorgens um 4.15 Uhr isst, wenn gerade der Nachtexpress weggefahren ist und du stehst am Bahnsteig, es ist zugig, es stinkt nach Urin und du denkst, oh, lecker.
Ja, es ist so viel. Okay, ja, Tischdecke spontan auspacken, vielleicht schmeckt dann doch besser. Okay, aber das ist ja wirklich, es ist sehr interessant. Aber kann man wirklich auseinanderklamüsern, ob es an der Tischdecke liegt oder ob es irgendwie an was gesellschaftlich Gelerntem wirklich eher liegt, dass man weiß, okay, ein Restaurant, wo eine Tischdecke drin liegt, das sind normalerweise bessere und teure Restaurants, wo keine Tischdecke ist, das ist mehr so schnell billig?
Das waren zwei Fragen. Die erste kann ich so ein bisschen beantworten. Die zweite weiß ich nicht. Die ist, glaube ich, eher so anthropologische Interpretation.
Ja.
Kann man das sagen, dass es wirklich die Tischdecke ist?
Ja,
das kann man. Denn genau das ist das Coole an dieser Studie. Das Resultat ist ja schnell erzählt. Das ist ja keine geile Wissenschaft. Aber das Coole daran ist, wenn du untersuchen willst beim Essen, wie wirkt etwas, dann hast du 1000 Einflüsse. Und du möchtest ja genau wissen, war das jetzt genau diese Tischdecke oder war das irgendwas anderes? Und dann sagst du, dann gehe ich doch einfach ins Labor. Denn da kann ich ganz genau aussuchen, was passiert. Da kann ich genau entscheiden, liegt eine Tischdecke da oder nicht. Aber im Labor, oh Wunder, ist das Verbraucherverhalten ganz anders als im realen Restaurant, siehe Testkabine. Und deswegen gibt es ein Experimente-Restaurant. Da kannst du ganz normal essen gehen und hinter den Kulissen, ohne dass du es weißt, werden zu Forschungszwecken Speisen und Service kontrolliert, was auch immer das heißen mag. Aha. Und du kannst in dem Restaurant einstellen Temperatur, Beleuchtung und Musik.
Ach, wie cool. Und Tischdecke. Wo ist das?
Das ist in Frankreich, in Lyon. Da musst du aber Glück haben, habe ich gedacht. Weil, stell dir mal vor, du denkst, oh, heute Abend gehe ich schick essen und dann hast du Pech, dann sagen die, tut mir leid, heute erforschen wir, ob die Kunden merken, wenn wir minderwertige Zutaten untergemischt haben oder wie viel Licht braucht man, um den Teller zu finden.
Wie viel Kilo Ketchup sind okay?
wo ist der Kipppunkt zwischen, oh, es ist bärig, gemütlich und oh, ich schwitze mich tot. Also, da gibt es sehr, sehr viel, was man da erforschen kann. Und da haben sie halt auch das mit den Tischdecken getestet. Das heißt, Leute, unser Pro-Tipp für die Feiertage, wenn es bei euch wieder nur Ravioli aus der Dose gibt, legt eine Tischdecke drauf, dann wird's besser.
Ich probiere jetzt auch gleich mal hier meinen Weihnachtsmann noch mit Tischdecke zu essen. Vielleicht schmeckt der dann noch besser.
Ob das dann klappt, weil jetzt erwartest du einen Effekt, das muss doch eine Blindstudie sein, ja?
Doppelblindstudie, okay. Aber jetzt werde ich
nicht wissen, dass du ein Weihnachtsmann isst und dass es dabei um die Tischdecke geht. Und ich darf das auch nicht wissen.
Aber ich werde mal echt jetzt die nächsten Male, wenn ich irgendwo bin, darauf achten, ist da eine Tischdecke und wie schmeckt mir das Essen? Vielleicht kann ich das anekdotisch irgendwie dann untermauern. Also Leute, lasst euch schmecken, wenn ihr jetzt gerade am Essen seid oder euch eine Wurst holt auf dem Weihnachtsmarkt. Denkt an uns und an unsere Forschung. Ihr habt ja was gelernt.
Aber hört nicht beim Essen Fakt ab. Das könnte schwierig werden.
Die Geräusche waren alles nur Ketchupflaschen.
Und wenn ihr noch eine Ausrede braucht, denkt an die Ketchupflasche.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.